Herzlich willkommen im Kiosk Königswinter, dem kommunalpolitischen Podcast der CDU Königswinter. Heute ist Donnerstag, der 17. April, ein Tag vor Karfreitag, Folge 11, wir zeichnen auf. Ich bin Silke Frink und mal wieder allein im Kiosk. Unser Fraktionsvorsitzender und mein Co-Host Stefan Unkelbach ist urlaubstechnisch angewiesen auf die Ferienzeiten und ist entsprechend unterwegs. Ich war die gesamte letzte Woche beruflich unterwegs und es ist uns beiden nicht gelungen, auch nur ein Wort miteinander zu wechseln, denn wir wollten uns noch abgestimmt haben über die beiden Ausschüsse BVA, Bau- und Verkehrsausschuss und ASUG, Ausschuss für Stadtentwicklung und Klimaschutz, die wir im letzten Podcast angekündigt hatten und die noch vor uns lagen, die jetzt gelaufen sind. Wie es denn nun war mit unseren Anfragen und dem Antrag? Stefan hatte zwei Anfragen vorgestellt. Da ging es zum einen um die Schulwegsicherheit in Ittenbach und zum anderen ging es um die Situation auf dem Schulhof an der Grundschule am Schnitzenbusch in Oberdollendorf während der Umbauphase der neuen Turnhalle. Ich kann zu beiden Anfragen nichts sagen, denn wir haben nicht miteinander gesprochen und bis jetzt war auch noch keine Niederschrift im Ratsinformationssystem eingestellt. Ich kann aber etwas sagen zu dem Punkt, den ich im letzten Podcast vorgestellt habe. Da ging es um einen Antrag der CDU-Fraktion an die Verwaltung, einen Prüfauftrag im Bereich der neuen barrierefreien Bushaltestelle im Hagen, eine Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 zu prüfen. Das wird nun geprüft. Und unser Kandidatenteam dort, Frank Klein und Anna Albers, werden genau dort eine Bürgersprechstunde abhalten. Und zwar mit unserem Anhänger, CDU unterwegs, Jüngling Objück. Der Termin dazu wird in Kürze bekannt gegeben. Wir koordinieren gerade alle Tourtermine für alle Wahlkreise. Und das ist komplex und wir sind dran und geben das bekannt auf der Website unserer Bürgermeisterkandidatin Heike Jüngling. Im BVA gab es noch einen Punkt zum Abpollern der Kirchstraße. Da werde ich aber jetzt nicht viel zu sagen, denn ich habe gleich einen Gast, der dort zu Hause ist. Thorsten Knott tritt an in Ittenbach Ost und wird uns gleich dazu mehr sagen können. Doch bevor Thorsten Knott hier gleich Platz nimmt, möchte ich noch einen Top aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz, dem ASUG, ausführen. Eine Vorlage der Verwaltung zum Stand der Dinge des Seniorendorfs, man kann besser sagen zum Stand der Dinge des Endes des Seniorendorfs. Die Verwaltung führt aus, dass immer noch Unterlagen fehlen und der Investor die auf mehrmalige Aufforderung nicht einreicht und die Verwaltung nun geneigt ist, den Ratsmitgliedern zu empfehlen, das Projekt Seniorendorf einzustellen, sollten diese Unterlagen nicht in Bälde kommen. Man muss dazu sagen, dass der ursprüngliche Investor unterdessen aufgegeben hat und einen Nachfolger präsentiert hat, bei dem es so ausschaut, als würde er gar nicht einsteigen in das Projekt. Also wir vermuten, dass keine Unterlagen mehr eingereicht werden und damit ist das Projekt Seniorendorf gescheitert. Das ist ein trauriges Ergebnis nach 6 Jahre langem Ringen um dieses Seniorendorf. Denn es bleibt uns eine alte, aber immer noch aktive Apfelfabrik auf dem Gelände erhalten. Da hoffen wir mal, dass diese Fabrik kein Hochwasser erreicht. Es bleibt ein Eigentümer, der das Gelände für das Vorhaben Seniorendorf jahrelang reserviert hat und jetzt vermutlich Schwierigkeit haben wird, nach dieser Vorgeschichte dieses Gelände überhaupt zu vermarkten. Es bleibt ein zermürbter Investor, der viel Geld in die Planung und immer wieder veränderte Planung und vor allem viel Geld in Gutachten gesteckt hat und dieses Geld am Ende versenkt hat. Und uns allen fehlt ein Seniorendorf. Wir als CDU, wir waren immer für den Bau des Seniorendorfs. Wir haben die Hochwasserproblematik auch ernst genommen, haben aber die Position, dass dies bautechnisch zu regeln gewesen wäre. Und mit einer CDU-Mehrheit wäre das gewiss auch anders ausgegangen. In unserem Wahlprogramm haben wir den Punkt innovative Wohnformen für ältere Bürger sehr dick und sehr prominent stehen. Denn wir setzen uns sehr stark dafür ein, genau diese zu etablieren. Vor allen Dingen, nachdem dieses Projekt Seniorendorf nun gescheitert ist. Die Pflegebedarfszahlen des Rhein-Sieg-Kreises sprechen eine eindeutige Sprache. Und wir brauchen dringend was anderes als weitere Doppelhaushälften. Wir brauchen etwas für ältere Mitbürger und für Königswinterer, die schon lange hier leben und sich möglicherweise verändern wollen, verändern müssen, dies aber gerne in ihrem eigenen Bereich tun, also eben Königswinter nicht so gerne mehr verlassen wollen. Und jetzt sehe ich ihn schon. Jetzt nimmt Thorsten Knott Platz dort, wo Stefan Unkelbach normalerweise sitzt. Herzlich willkommen in unserem Kiosk. Thorsten Knott, unser Direktkandidat für den Wahlkreis 200, Ittenbach-Ost. Grüß dich, Thorsten.
Hallo Silke, vielen Dank für die Einladung.
Ittenbach-Ost, was verbirgt sich dahinter?
Ja, also Ittenbach-Ost ist der östliche Teil von Ittenbach und dann gehören aber noch die Ortschaften dazu Dötscheid, Gräfenhohn, Hüscheid, Dahlhausen und Nonnenberg.
Also wie im Bergbereich so üblich, ein flächenmäßig größerer Wahlkreis.
Genau, letztendlich geht es bei dem Schnitt der Wahlkreise ja immer darum, dass man annähernd eine gleiche Anzahl von Wahlberechtigten hat. Und im Bergbereich ist das eben von der Fläche her etwas größer gefasst und dementsprechend
also
noch ein paar Ortschaften dazu.
Ja, wir freuen uns schon alle, ne? Wenn wir Flyer verteilen, dann sind das viele Kilometer mehr als in der Altstadt.
Genau, man bleibt auf jeden Fall sportlich.
Das bist du ja sowieso, da kommen wir noch zu. Wie kamst du nach Königswinter? Bist du von hier oder bist du zugezogen?
Also ich fühle mich zumindest von hier, aber ich bin gebürtig aus Köln,
ja,
habe deswegen auch den Geißbock in der Brust. Aber meine Eltern sind mit mir mit 5 Jahren dann nach Königswinter gezogen, nach Niederdollendorf. Von daher lebe ich jetzt auch 46 Jahre schon in Königswinter im schönen Siebengebirge, bin aber mit meiner Familie dann vor 9 Jahren ins schöne Ittenbach gezogen.
Nach der Schule? Du bist doch bestimmt noch ein Jahrgang, der zur Bundeswehr musste.
Genau,
oder?
Ich hätte zur Bundeswehr gemusst, war auch bei der Musterung. Ich bin aber mit 12 Jahren damals schon in die Jugendfeuerwehr eingetreten und das hat mich so begeistert, dass ich an der Stelle den Wehrersatzdienst dann auch bei der Feuerwehr gemacht habe. Ich bin sowieso in die Einsatzabteilung gewechselt und von daher musste ich mich dann 7 Jahre verpflichten bei der Feuerwehr. Aber von den Aktivitäten her war es ja genau dasselbe, was ich sonst auf freiwilliger Basis weitergemacht hätte, jetzt eben dann verpflichtend. Und von daher konnte ich parallel dazu dann direkt nach dem Abitur dann auch meine Ausbildung beginnen und habe die beim Landschaftsverband Rheinland in Köln absolviert. Und bin seitdem im IT-Systemhaus des LVRs beschäftigt und bin dort aktuell SAP Enterprise-Architekt und technischer Gesamtprojektleiter für alle SAP HANA-Transformationen, die derzeit stattfinden, auf die neueste Generation und damit für alle Systeme technisch verantwortlich.
Da brauchen wir jetzt eine eigene Sendung, um zu verstehen, was das genau ist. Das machen wir dann andermal.
Können wir sehr gerne machen.
Aber du kommst sehr aus dem technischen Bereich, klingt so. Und es gibt eben die Möglichkeit, anstatt normalen Zivildienst oder eben Wehrdienst seinerzeit, dass du eben dieses nebenberuflich machen konntest, 7 Jahre lang dich verpflichten, das Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr beizubehalten.
Genau.
Und das hat auch funktioniert. Das ging neben Studium und Ausbildung, kann man das dann hinkriegen.
Ja, das war kein Problem. Die Feuerwehr ist natürlich nicht planbar an der Stelle, weil man eben viele Einsätze hat, die man fahren kann und fahren muss an der Stelle. Aber es war insoweit keinerlei Beeinträchtigung zum normalen freiwilligen Feuerwehrdienst.
Aber du bist der Feuerwehr auch noch heute verbunden, oder?
Ja, ich bin weiterhin aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter, bin aber inzwischen nicht mehr im Einsatzdienst, sondern in der Unterstützungsabteilung, weil durch diese Nichtplanbarkeit passte es irgendwann mit der familiären Situation dann nicht mehr übereinander. Und von daher musste ich die Reißleine ziehen und bin dann in die Unterstützungsabteilung gewechselt. Das ist eine Unterabteilung der Einsatzabteilung, kann also weiterhin unterstützen, da wo es möglich und nötig ist, bin aber nicht mehr in der ersten Reihe.
Wirst aber nicht gerufen, wenn es brennt.
Richtig.
Schöne Möglichkeit, ne, die es so gibt, weil man hat ja immer Phasen im Leben, wo man sagt, ich kann jetzt nicht mit in der ersten Reihe stehen und bevor man dann ganz aufhört, ist es doch gut, wenn man da so in die zweite Reihe quasi so ein bisschen ins Backoffice gehen kann und also dann dabei bleiben kann und vielleicht später nochmal wieder.
Ja, ich finde es gut und für mich passte das tatsächlich an der Stelle zeitlich wie die Faust aufs Auge.
Wie bist du in die Politik und wie bist du zu uns gekommen? Uns in die CDU?
Ja, also politisch bin ich schon immer interessiert gewesen, war aber nie Mitglied einer Partei. Und wie ich jetzt so erfahren habe, habe ich den klassischen Weg gefunden und dann auch genommen.
Wir haben dich gefangen.
Quasi, nachdem es mit der Feuerwehr und der Einsatzabteilung eben, wie ich gerade sagte, nicht ganz so in die Lebenssituation gepasst hat, wollte ich mich aber weiterhin sozial und gesellschaftlich engagieren und nicht ganz aufhören an der Stelle. Und habe mich deswegen dann im Elternbeirat vom Kindergarten unserer Töchter engagiert, bin dort gewählt worden und bin darüber dann auch in den Jugendamtselternbeirat gewählt worden und war deswegen dann damit mit dieser Wahl auch beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss und konnte über 2 Jahre darüber feststellen, was man tatsächlich alles Tolles mit Politik bewirken kann, wie man gestalten kann.
Da ist der Jugendhilfeausschuss auch wirklich ein schönes Beispiel dafür, ne? Weil eben so die Kompetenzen von, ich sag mal so von außerhalb mit dazugenommen werden, ne? Wie eben Jugendeltern.
Genau, es wurden alle Blickwinkel betrachtet, ja. Und das fand ich wirklich toll. Und als meine Zeit im Elternbeirat dann geendet hat und damit auch automatisch die Mitgliedschaft im Jugendhilfeausschuss geendet hat, hatte Heike Jüngling damals noch zur Verabschiedung hatte dann noch gesagt, naja, schade, dass du gehst, aber vielleicht sieht man sich an der einen oder anderen Stelle ja nochmal wieder. Und dadurch, dass ich mich immer schon für Politik interessiert habe, diese positiven Erfahrungen gemacht habe, hatte ich den Impuls dann gefasst, dass ich das weitermachen möchte und bin dementsprechend dann in die Partei eingetreten, die mir politisch am nächsten war und weiterhin ist. Das ist die CDU und bin seitdem sachkundiger Bürger in der CDU-Fraktion.
Und jetzt ergibt es sich eben gut, dass dein Wahlkreis frei wird, weil bis dahin war dort Franz Gaspar, vielen bekannt, sehr bekannt in Königswinter, sehr engagiert, sehr belesen, sehr bewandert, sehr, sehr aktiv. Hat in diesem Wahlkreis kandidiert und geht jetzt aber für die kommende Kommunalwahl, kandidiert er nur noch für den Kreis.
Genau.
Möchte nicht mehr kommunal antreten.
Genau, er konzentriert sich jetzt auf den Kreis und ich bin froh, dass er weiterhin auch unterstützend mit seiner ganzen Expertise und seiner ganzen Erfahrung zur Verfügung steht. Und ich bin froh, dass ich als Direktkandidat ihm folgen darf und hoffe, dass ich dann auch seinen alten Wahlkreis dann wieder gewinnen werde und damit in den Stadtrat einziehen kann.
Dein Wahlkreis? Was siehst du da für Herausforderungen in Ittenbach-Ost?
Also insgesamt muss ich sagen, fühle ich mich oder fühlen wir uns in Ittenbach wirklich sehr wohl. Aber es gibt sicherlich einige Themen, die optimierungsfähig und verbesserungswürdig sind. Beispielhaft die Sanierung oder Ertüchtigung des Schulgebäudes und des OGS-Gebäudes, gerade im Hinblick auf den kommenden Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz. Da ist schon vieles gemacht worden, aber es gilt einfach, die gemeinsame Nutzung von Räumlichkeiten effizienter gestalten zu können. Wir brauchen ein gutes Lernumfeld für unsere Schülerinnen und Schüler, neben dem durch die Landespolitik ja verantworteten inhaltlichen Teil, braucht es aber eben auch den infrastrukturellen Teil und eben von den Räumen über den Schulhof auch zu den Sanitäranlagen, das gehört dazu. Und von daher ist es für mich absolut unverständlich, wie man in den letzten 1-2 Jahren nichts daran getan hat. Die Toilettenanlagen sind 50 Jahre alt und es wurde dann auch durch die Koalition gesagt, naja, sie funktionieren ja noch. Ich glaube aber,
wenn das der Anspruch ist.
Wir brauchen für unsere Schüler einen anderen Anspruch und für unsere Kinder als den, dass es nur funktioniert und da wollen.
Und vielleicht übermorgen nicht mehr, ne? Also bei 50 Jahre alten Anlagen weiß man ja auch nicht so richtig, wie lange das noch gut geht.
Ja, es ist auch eine Frage der Haltung an der Stelle. Und ich glaube, dass wir dafür etwas tun müssen. Und auch zu einem guten Lernumfeld gehört es eben auch, dass man nicht absolut veraltete Toilettenanlagen an der Stelle hat, unabhängig davon, ob sie sauber oder dreckig sind. Also das wäre ein Thema, da wollen wir uns drum kümmern. Ein zweites Beispiel ist die Schulwegsicherheit und auch die Sicherheit rund um den Multifunktionsplatz. Auch das kann ich nicht nachvollziehen. Es wurde mal vor 1-2 Jahren eine Verkehrsmessung durchgeführt, wie schnell dort über diesen Weg gefahren wird. Und das Ergebnis im Durchschnitt lag so um die 68 km/h. Mhm. Und die Schlussfolgerung, die man von Seiten der Verwaltung getroffen hat und die dann aber auch politisch mitgetragen worden ist, naja, 68 ist ja kein Problem, weil man darf ja 100 fahren. So, und ich hätte eine komplett andere Schlussfolgerung, nämlich A, wären 100 km/h um
ein. Wer ist auf 100 gekommen? Also, warum ist es da möglich, 100 zu fahren?
Außerhalb geschlossene Ortschaften. Mhm. Von daher ist das zunächst mal 100, hatte auch Franz Gaspar dann nochmal rausgesucht. Und an einem Sportplatz, den insbesondere Kinder und Jugendliche frequentieren, da darf man keine 100 fahren. Und man darf sich auch nicht damit zufrieden geben, dass 68 gefahren werden. Und deswegen müssen wir aus meiner Sicht und Gott sei Dank aus unserer Sicht an der Stelle die Sicherheit erhöhen, dass langsamer gefahren wird, weil es eben auch unübersichtlich ist durch einen Feldweg, der dort auch quasi einmündet. Und da wollen wir auf jeden Fall auch ran. Das ist uns ein Anliegen und ein wichtiges Thema an der Stelle.
Aber die Messung ist 2 Jahre her und es ist nichts passiert.
Ja, 1-2 Jahre. Und man hat es einfach mit dieser Information, man darf 68 fahren, belassen lassen und hat da nicht gegen interveniert. Und das würden wir aber gerne dann aufgreifen,
in Angriff
wenn wir
nehmen.
Die Mehrheiten entsprechend haben.
Ja.
Ansonsten sind wir natürlich in Ittenbach wirklich gesegnet. Das ist ein Privileg, was wir für tolle, auch ortsprägende Vereine haben und viele Menschen, die sich dort engagieren. Das, was eben fehlt, sind die Versammlungsstätten. Und deswegen unterstützen wir auch den Bürgerhausverein in Ittenbach und wollen dort gemeinsam eine Verbesserung der jetzigen Situation erreichen. Das wäre uns ein Anliegen. Und gleichzeitig wollen wir auch in irgendeiner Form etwas für unsere Jugendlichen tun, die auch aus unserer Sicht keinen geeigneten Treffpunkt an der Stelle
die
haben.
Auch nicht wissen, wo sie
wären
sich
also
sollen.
So alles Themen, die wir sehen und die wir angehen wollen. Das Thema mit der Kirchstraße hat sich hoffentlich jetzt endgültig erledigt.
Ja, das ist ganz aktuell. Das war im letzten BVA. Wir hatten da im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Da ging es um die Abpolerung der Kirchstraße in Ittenbach.
Genau, das war schon im…
Vielleicht erzählst du es nochmal.
Genau, also es kam zunächst mal schon im November, also ist schon fast ein halbes Jahr her, kam die erste Informationsvorlage der Stadtverwaltung aus dem Nichts heraus für uns. Mit der Information, dass durch den Linksabbieger in den Kantering, das ist also der Linksabbieger direkt hinter dem Gebäude, wo jetzt der Gilgens eingezogen ist.
Mhm. Karre 7, ne?
Karre 7 ist das, genau. Dass solche Auswirkungen hat, dass man vom Grunde her auch die Kirchstraße abpollern müsste, sodass es gar keine Ein- und Ausfahrtssituation an der Stelle auf Höhe des Marienplatzes mehr gegeben hätte. Und es war eine Informationsvorlage, also eine Information, das und das ist das Problem, das machen wir jetzt. Das ist die Information dazu. Das hat mit Bürgerbeteiligung nichts zu tun, hat mich tatsächlich als Bürger, unabhängig von irgendeiner Parteizugehörigkeit, wirklich sehr verärgert, weil ich da einen anderen Anspruch habe an unsere Stadtverwaltung und ist aber Gott sei Dank unter anderem dann auch auf Druck der CDU-Fraktion von der Tagesordnung runtergenommen worden im November, sodass es gar nicht behandelt werden konnte. Und so kam es jetzt aber Anfang April wieder auf die Agenda. Diesmal mit der Information, der Linksabbieger ist eben entsprechend so lang, dass er Beeinträchtigungen an der Kirchstraße verursacht. Und man hatte dann von sich aus, von der Verwaltung, 5 Alternativen herausgearbeitet und wollte sich jetzt für eine dieser 5 Alternativen einen Beschluss vom entsprechenden Ausschuss einholen. Unser erster Eindruck war direkt gewesen, das kann eigentlich, also die Grundlage für diesen langen Linksabbieger kann eigentlich nicht richtig sein, aber man hat sich halt schon mal vielleicht in der Theorie denkbare Alternativen überlegt. Das hat mit Sicherheit auch sehr viel Aufwand gekostet, aber praktikabel und annahmeverträglich für die Anwohner und Anwohnerinnen der Kirchstraße oder der Gewerbetreibenden waren die alle nicht.
Langer Linksabbieger heißt, da stehen dann, können 10 Autos hintereinander stehen.
Ja, wir haben uns das direkt am nächsten Tag vor Ort mal angeschaut. Wir haben uns also getroffen im Ortsverband. Von der jetzigen Ampelanlage bis zur Einmündung in die Kirchstraße passen zunächst mal um die 10 Autos. Das müsste also, selbst wenn die Ampelanlage noch ein Stück weit versetzt worden wäre, müsste das schon ein wirklich langer Linksabbieger sein. Unser erster Intention war gewesen, wir fahren doch nicht auf eine Autobahn, sondern es ist ein Linksabbieger ist, in einen.
Warum braucht man so einen langen Linksabbieger?
Ortsansässige Straße. Schon der gesunde Menschenverstand hat daran gezweifelt. Unsere Vermutung war letztendlich, dass vielleicht diese Planung noch auf veralteten und nicht mehr aktuellen Verkehrszählungen beruht hat oder man eben die Information, dass gar kein großes Ärztehaus an dieser Stelle gebaut worden ist.
Was ja lange geplant war.
War geplant, ist aber eben nicht gebaut, dass diese Informationen vielleicht gar nicht berücksichtigt worden sind. Und jetzt hatten wir wirklich den großen Vorteil, dass wir zum einen die unfassbare, das unfassbare Wissen unseres Franz Gaspar haben.
Da ist er wieder.
Die lange Erfahrung, die er hat. Er hat dieses Projekt ja auch von Anfang an politisch mit begleitet und das große Netzwerk der CDU-Fraktion an der Stelle, dass wir uns also sehr kurzfristig, ja auch bis in den Straßenbau rein, der ja dafür verantwortlich ist, dass wir das auf sehr, sehr kurzfristig uns zusätzliche Informationen holen konnten und diese ganzen Informationen dann aufbereiten konnten. Und wir wissen natürlich nicht, wie es im Ausschuss nachher gelaufen wäre. Aber an der Stelle war es gut, dass der Franz Gaspar in diesem Ausschuss diese ganzen aktuellen Informationen dargestellt hat, auf einem Plan, den wir vorher alle nicht kannten, dann auch dargestellt hat und damit auch sämtliche Ausschussmitglieder überzeugen konnte, beziehungsweise nochmal das Wissen schärfen konnte und auch die Argumente der Stadtverwaltung ein Stück weit widerlegen konnte, dass es wirklich nachher ein parteiübergreifender Beschluss war, dass die Verwaltung mit dem Straßenbau einen kurzen Linksabbieger bis zu 3 Autos planen soll. Dann hätte es nämlich keine Beeinträchtigung der Kirchstraße mit sich gebracht. Bräuchte man gar nichts machen. Es braucht diese Alternativen nicht. Und wenn der Straßenbau das ablehnen würde, dass wir dann eben lieber gar keine Linksabbieger in den Kantering haben und damit auf jeden Fall keine Beeinträchtigung der Kirchstraße mit der Feuerwehr, mit den Anwohnern der Kirchstraße und auch mit den Gewerbetreibenden in der Kirchstraße auf Höhe des Marienplatzes keine Beeinträchtigungen haben.
Ja, bemerkenswert ist jetzt, dass es wirklich so ist, dass wir jetzt einer Person verdanken, einem Stadtratsmitglied, eben Franz Gaspar verdanken, der sich da total eingearbeitet hat, der die Historie kannte, der da erstmal die ganze Faktenlage auf aktuellen Stand gebracht hat und daraufhin eben eine neue Ausgangslage entstanden ist. Na, ansonsten wäre es wahrscheinlich schon so, dass die Verwaltung sagt, so ein Linksabbieger ist laufendes Geschäft der Verwaltung, da brauchen wir jetzt keine Bürgerbeteiligung zu.
Ja, bin ja kein Mitglied im BVA.
Beziehungsweise es ist ja Straßen-NRW, ne, die das dann am Ende
Straße ist genau in der Zuständigkeit von Straßen-NRW, also dem Landesbetrieb. Aber durch diese Expertise und auch diesen Erfahrungsschatz, den er hatte, konnte er, sag mal, uns und damit auch den Ausschussmitgliedern die Information geben, um aus unserer Sicht die richtige Entscheidung zu treffen und sich gar nicht erst für diese 5 Alternativen entscheiden müssen, weil aus unserer Sicht einfach die Grundlage für diese Verwaltungsvorlage veraltet war oder nicht der Realität entsprach.
Ein schönes Beispiel für Kommunalpolitik.
Ja, man kann.
Wie man mitwirken, mitgestalten kann.
Genau, man kann etwas bewirken, das stimmt.
In der CDU haben wir in den Wahlkreisen Teams, die setzen sich zusammen aus Kandidat und persönlicher Vertretung. Wer ist deine persönliche Vertretung?
Genau, also ich bin froh, dass ich Dr. Kerstin Stahl gewinnen konnte. Sie wohnt auch in Ittenbach und ist Physikerin und kann eben auch an der Stelle ihre ganze Expertise auch in Themen Klima und dergleichen mit in die politische Arbeit einbringen. Und wir treten quasi als Tandem auf. Es ist letztendlich so, ich bin der direkte Kandidat und kann gewählt werden. Und wenn ich dann in den Stadtrat einziehen würde, dann und würde ausscheiden aus irgendeinem Grund, gesundheitlich oder ziehe weg oder sonstiges, dann.
Das wollen wir nicht hoffen.
Das glaube ich auch nicht. Das ist auch nicht geplant. Aber in den Fällen würde dann die persönliche Vertretung als allererstes gefragt, dass sie dann nachrücken könnte. Und erst danach würde dann eine Liste ziehen. Und von daher sind wir beide Ansprechpartner in unserem Wahlkreis. Und ich bin froh, dass ich Kerstin an meiner Seite habe.
Absolut. Eine total kluge, taffe Frau. Ich kenne sie aus der Frauenunion und ich erinnere mich gern an das Fotoshooting mit euch beiden. Da erinnere ich mich immer wieder gern dran zurück, weil wir haben ja so ein bisschen versucht, eine Sommeratmosphäre aufzubauen, aber es fielen leichte Flocken, Schneeflocken vom Himmel. Und ich glaube, wir haben alle, oder ihr habt sehr gefroren.
Genau, wir mussten ja in Poloshirts dann bei Schneeflocken raus.
Kurzarmshirts.
Es war ein wenig kalt tatsächlich.
Es war richtig kalt. Aber ihr habt es überstanden.
Wir haben es überstanden und es ist auch keiner krank geworden.
Bei Kerstin Stahl steht auch unser CDU-Anhänger mit unserer Jüngling-Ob-Jück-Tür. Und ihr bereitet bestimmt auch eine Tour vor. Da gibt es auch was in Ittenbach-Ost.
Genau, wir treffen uns heute Abend im Ortsverband und dann kommt auch Anna Albers mit dazu, die ja
Head
die
Veranstaltung
organisiert. Und dann überlegen wir uns gemeinsam, welche Möglichkeiten wir an der Stelle haben und auch in Ittenbach die eine oder andere Tour dann ermöglichen zu können.
Alle Kandidaten und ihre Vertreter, die sind gelistet auf der Website unserer Bürgermeisterkandidatin Heike Jüngling. Dort werden sie alle vorgestellt mit Bild und Steckbrief. Und wer bei uns im Podcast war, da liegt dann auch der Audio-File dahinter. Und die Termine der Jüngling-Ob-Jück-Tour werden dort auch veröffentlicht. Also immer mal gerne vorbeikommen auf der Website, dann sind sie auf dem neuesten Stand. Noch ein paar Sätze zu dir privat. Was machst du so, wenn du dich nicht ehrenamtlich engagierst oder eben so ganz was Technisches arbeitest? Ich sage es jetzt mal irgendwie mit SAP. Habe ich verstanden.
Genau. Wie gesagt, kommen wir irgendwann nochmal zu. Also ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Töchter im Schulalter und wir haben einen Hund zu Hause. Von daher ist Familienzeit dann angesagt. Wir gehen dann auch mit dem Hund spazieren. Meine Kinder haben Hobbys. Natürlich unterstützen wir sie dabei und fahren sie dann auch zu den entsprechenden Städten.
Das berühmte Elterntaxi.
Genau, das berühmte Elterntaxi. Ansonsten für uns selber, meine Frau und ich haben seit 5, 6 Jahren die Leidenschaft für Konzerte, für Musikkonzerte entdeckt und nutzen die Möglichkeiten, wenn Oma und Opa dann mal unterstützen, dass wir dann, egal ob in die Halle oder auch Open Air, das ein oder andere Musikkonzert dann besuchen können.
Also ich habe die Liebe zu diesen Konzerten im Erwachsenenalter aufgegeben. Open Air ist für mich tatsächlich nur noch Schlafen im Schlamm und das Indoor ist dann mehr eng, man muss lange warten. Also ich habe es wirklich dran gegeben und ich finde es ganz interessant, dass ihr jetzt erst angefangen habt, das so zu genießen und zu leben. Was hört ihr da so?
Wobei Festivals sicherlich auch nichts für uns sind.
Das ist nochmal was anderes, ne?
Das ist was anderes, stimmt. Aber wir versuchen es dann zu verbinden, das Musikalische, was uns gefällt, dann mit besonderen Veranstaltungsorten. Wir waren zum Beispiel auf einem Clouseau-Konzert auf dem Domplatz in Erfurt, das war sehr beeindruckend. Oder haben uns ein Silbermondkonzert am Elbufer vor dieser imposanten Altstadtkulisse von Dresden angeschaut. Ein absolutes Highlight war sicherlich das Konzert von Coldplay in Düsseldorf.
Das höre ich auch gerne.
Bombastisch. Und von daher verbinden wir das und machen, wenn eben Oma und Opa dann mal unterstützen können, uns ein schönes Wochenende.
Also genau, es ist schon etwas mehr als nur ein Konzertabend, sondern es ist dann verbunden mit einem schönen Ausflug. Genau. Und einem kinderfreien Wochenende. Ja, genau. Wunderbar. Eine letzte Frage. Was denkst du, warum brauchen wir einen Politikwechsel?
Ich stocke ein bisschen ob des Wortes Politikwechsel, weil mir das Wort selber nicht so zusagt. Denn es wird sehr inflationär aktuell verwendet und wird wahrgenommen eher ein Wechsel von einem Extrem in ein anderes Extrem. Deswegen finde ich dieses Wort für mich nicht passend. Ich bin davon überzeugt, dass wir genau zwei Wechsel brauchen in Königswinter, nämlich einmal einen Wechsel in der Verwaltungsspitze und auch einen Wechsel in den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat. In Bezug auf die Verwaltungsspitze brauchen wir eine Person, die hochkompetent ist und zwar kompetent in Verwaltung, denn eine Verwaltung wird immer ein Stück weit anders ticken als vielleicht ein Unternehmen in der freien Wirtschaft und dafür braucht man die Kompetenz, für die Verwaltung, für Verwaltungsprozesse, für Strukturen innerhalb einer Verwaltung. Und da bringt Heike Jüngling ihre Expertise mit. Sie leitet das größte Dezernat in Königswinter, hat diese Erfahrung und ist hochgradig kompetent und hat sogar für die Repräsentationszwecke noch den Vorteil, sie ist sehr empathisch, sie ist kommunikationsstark, ausdrucksstark und nahbar. Also das Gesamtpaket ist toll und deswegen glaube ich, dass Heike Jüngling die beste Kandidatin für die Verwaltungsspitze ist und dass wir da einen Wechsel hinbekommen.
Als Juristin die berufliche Kompetenz dann in ihrer Verwaltungserfahrung bringt sie eben das Verständnis für eine Verwaltung mit und bringt auch eine Führungsstärke mit. Und nach außen zum Bürger hin hat sie eben eine große Kommunikationsfähigkeit.
Genau.
Da denke ich auch, da kann schon nichts mehr schiefgehen.
So hoffen wir. Das wäre der eine Wechsel. Der zweite Wechsel, wir wollen nicht den Wechsel, damit wir regieren, um des Regierens willen, in Anführungszeichen, sondern...
Ich schon.
Ja, aber letztendlich geht es darum, man will ja gestalten. Gestalten kann man nur in einer Mehrheit. Und bei dieser Gestaltung kommt es mir persönlich darauf an, dass man das nicht auf ideologischer Basis tut. Als Beispiel, wenn ein Antrag von einem politischen Mitkonkurrenten kommt, dann lehnt man ihn nicht ab, nur weil er von Konkurrenten kommt, sondern wenn dieser Antrag gut ist, sinnvoll ist, zum Wohle der Bürger ist, dann kann man ihn, wenn man der Meinung ist, dass er auch inhaltlich gut ist, ihn auch unterstützen, auch wenn er vom politischen Mitkonkurrenten kommt.
Aber das ist in der Vergangenheit nicht passiert, ne? Dann galt das immer als Show-Antrag. Oft die Anträge wurden so abqualifiziert und als würde man nur einen Antrag stellen wollen, um irgendwie was zu machen.
Ja, das ist das ein oder andere so rübergekommen, auch bei mir persönlich, dass das gefiel mir nicht. Und das ist nicht mein Anspruch auf Politik an der Stelle, sondern man muss an der Stelle glaubwürdig sein. Das gehört aus meiner Sicht dazu. Und deswegen glaube ich, dass die CDU zum Wohle des Bürgers das beste Paket an der Stelle bietet. Und deswegen wünschen wir und tun alles dafür, dass es dann auch in den Mehrheitsverhältnissen zu einem Wechsel kommt.
Wir müssen zurück zur Sachlichkeit, weil dafür sind die Anforderungen in Königswinter einfach viel zu groß. Auch wenn wir jetzt viel über einen Wahlkreis gesprochen haben, das machen wir ja immer, wenn ein Kandidat hier ist, ist es ja so, dass wir ganz Königswinter im Blick haben und den Wahlkreis im Fokus, wie wir immer sagen. Aber die Anforderungen in Königswinter sind wirklich schwer und wirklich komplex und da brauchen wir viel, viel Kompetenz.
Genau.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Thorsten Knott, ein starker Kandidat für Ittenbach-Ost. Ich begrüße heute einen weiteren Gast, jenseits der Politik, aus der Rubrik Spannende Menschen, interessante Bürger aus Königswinter. Mir gegenüber sitzt ein junger Mann, der viel erlebt und durchlebt hat und sich verdient macht um die Belange von Jugendlichen, denen es wirklich nicht so gut geht. Ich begrüße Simon Batter von Simon Batter Jugendcoaching, das er gegründet hat. Simon bringt eine ganz besondere und spannende Geschichte mit und darüber würden wir jetzt gerne mehr erfahren. Hallo Simon.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Simon, erzähl von dir. Du bist relativ jung, du bist Jahrgang 92, du bist noch ein junger Mensch und hast aber schon eine ganz bewegte und interessante Geschichte erlebt. Erzähl uns ein bisschen, wie es dazu kam.
Also ich bin im Gefühl in einer ganz normalen Familie groß geworden, in Heisbau-Rott, also auch in Königswinter. Und hatte aber schnell so mit 7, 8 Jahren das Gefühl, dass ich nicht gesehen werde, nicht verstanden werde von der eigenen Familie. Und ich habe keinen Ausdruck gefunden, wie ich dieses Gefühl erfüllen konnte mit meinen Eltern gemeinsam. Und habe dann angefangen, im Außen zu suchen. Und da habe ich nicht die richtige Suche begonnen, sondern bin ganz schnell in die falschen Themen reingekommen. Ich habe sehr früh angefangen zu klauen, um dabei zu sein, damit ich in der Pause auch die Süßigkeiten hatte, um verteilen zu können, um gesehen zu werden. Und das ist mir gelungen. Und dadurch, dass mir das durch diese Taten gelungen ist, habe ich für mich das abgespeichert, dass das der richtige Weg ist, einfach zu nehmen, um das zu bekommen, was man braucht. Und mein Vater hat das Ganze nach der Trennung meiner Eltern, da war ich 9, auch noch befähigt, indem er mich in seinen Alkoholismus reingezogen hat. Und da war ich gerade 9 Jahre alt und habe mit ihm das Trinken angefangen, das Rauchen parallel. Und das war so der Einstieg, um diese falsche Welt kennenzulernen. Und mein Vater mir in diesen Momenten aber immer das Gefühl gegeben hat, jetzt liebe ich dich, jetzt bist du mein Sohn.
Also du warst in den Momenten eher sein Buddy oder sein Kumpel und nicht sein Sohn.
Absolut. Er hat mich als Saufkumpel gesehen und ich war dann auch so sein Hobbypsychologe. Er hat dann all sein Leid ausgeschüttet. Aber ich habe es einfach nur genossen, mit ihm die Zeit zu haben, die ich vorher nicht hatte.
Und das Klauen, die Aufmerksamkeit, die man da bekommt, also diese Aufmerksamkeit ist ja nicht besonders schön. Die Leute regen sich ja auf und schimpfen mit einem. Ne? Also trotzdem ist es dann so, dass du sagst, lieber diese Aufmerksamkeit, als nicht gesehen zu werden.
Das würde ja beinhalten, dass man erwischt wird und ich wurde nicht erwischt. Und ich habe dann dadurch ja nur das Ziel erfahren und das Gefühl des Ziels erfahren.
Und dass du dir was nehmen konntest, was du dir sonst vielleicht womöglich nicht hättest leisten können.
Genau. Und eigentlich aber das Gefühl dahinter, was dann genährt wurde, weil ich jetzt dabei war. Ich hatte sonst die abgefüllte Apfelschorle von der Mutter und das Butterbrot mitbekommen und jetzt konnte ich mir einen Kakao kaufen, ein belegtes Brötchen und Süßigkeiten, was ich mit den Freunden in der Grundschule teilen konnte. Und dann war ich auf einmal irgendwie gesehen und dabei und bei den coolen Leuten.
Aber die wussten, dass das geklaute Ware war?
Damals noch nicht. Ich wollte mich einfach ganz normal fühlen, wie sie auch.
Warst dann großzügig und der Simon teilt.
Ich war sehr großzügig und das hat auch irgendwann dann Ausmaße genommen mit 11, 12, 13, dass ich mit meinen Jungs Taxi gefahren bin. Jeder hat alles abbekommen von mir, geschenkt bekommen. Ich habe eine Bowlingbahn gemietet für den ganzen Tag. Alles immer auf meine Rechnung.
Wie ging es dann weiter, als du älter wurdest, als du die Grundschule verlassen hast, auf die weiterführende Schule gegangen bist?
Also ich war eigentlich ein sehr wissbegieriger junger Mensch. Ich war ein guter Schüler. Das hat aber dann schnell abgebaut. Ich bin dann auf die Realschule gekommen.
In dem die es hier damals noch gab in Oberpleis, genau. Ne? Was jetzt heute die Gesamtschule
genau,
ist.
Richtig.
Oder schon seit vielen Jahren.
Mhm. Und hatte das erste halbe Jahr auch noch so getan, als wäre ich ein Schüler, habe mitgemacht, habe alles irgendwie aufgesaugt, weil ich ja erstmal mich orientieren musste, wie läuft der Laden hier und was sind denn hier die coolen Jungs. Und irgendwann habe ich das System verstanden. Und auch da die Aufmerksamkeit gesucht von den coolen Leuten und habe dann alles dafür getan, dass ich ja in dieses Gefühl wieder reinkomme.
Und die coolen Kids sind nicht die, die brav ihre Hausaufgaben machen und fein zuhören, sondern die coolen Kids sind die, die so in der Rebellion sind und…
Genau, die vielleicht auch ein Leidensthema hatten und ich habe ja gelitten nach wie vor und meine Mutter hat trotz dieser ganzen… Auswüchse, die man schon an Stellen mitbekommen hat, immer noch drauf gepocht, mach die Hausaufgaben, lern das Zimmer.
Solche Sätze habe ich auch gesprochen.
Ja, aber also das war alles im Gefühl. Also darum ging es ihr nur in meinem Gefühl. Und
nicht, wie es dir geht, sondern dass du die Hausaufgaben machst.
Genau, und dass ich nett zu den Nachbarn bin, dass ich immer freundlich bin und hilfsbereit. Also diese ganzen Themen waren ihr immer besonders wichtig. Und da wollte ich gegenarbeiten. Mein Vater war ja eine extrem andere Person. Der hat das alles sehr offen, sehr locker gesehen und dann hatte ich irgendwann ja den Bedürfnis, zu meinem Vater auch ziehen zu wollen. Deswegen musste ich mich ja auch zu Hause rebellieren, um da raus zu können. Und ja, die ganzen Themen wurden dann parallel irgendwie in die Richtung gebracht.
Und du bist dann tatsächlich zu deinem Vater gezogen?
Das hat sehr lange gedauert. Meine Mutter hat mich sehr lange ausgehalten. Ich habe meine Mutter aufs Übelste behandelt damals. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat. Und,
Mutterliebe.
Ja. Selbst wenn sie ja in der Ecke heulend lag, habe ich sie noch ausgelacht oder beleidigt und habe mein Ding gemacht.
Umso stolzer ist sie auf dich heute, vermute ich mal. Ne? Wie kam es dann zur Wende? Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so kann es nicht mehr weitergehen, so will ich mich auch nicht mehr? Gab es da so einen Moment oder war das auch eher eine kontinuierlichere Entwicklung?
Es gab mehrere Momente. Ich glaube, der erste entscheidende Moment, auch wenn der dann noch nicht zu Veränderungen geholfen hat, war, dass ich Hanna aus Königswinter kennengelernt hatte.
Und Hanna, muss man kurz dazu sagen, vielleicht erzählst du es, Hanna war der Mordfall hier in Königswinter.
Genau, sie wurde damals vergewaltigt und umgebracht auf grausamste Art und Weise. Und ich habe Hanna kennengelernt in einer Zeit, wo ich schon sehr weit drüber war, wie ich gerade beschrieben habe. Ich mir nur alles genommen habe, was ich wollte. Ich alle Menschen verletzt habe in meiner Umgebung. Und einen ganz großen Ruf aufgebaut hatte. Und Hanna kannte diesen Ruf, aber hat mich trotzdem angenommen, mich nicht bewertet. Sie wollte mich selber kennenlernen, nicht meine Akte kennenlernen. Und dieses Gefühl hat mich dazu gebracht, dass ich in der Zeit ein besserer Mensch wurde. Ich habe kaum Straftaten mehr begangen, ich habe kaum noch konsumiert. Und ich wollte einfach nur Zeit mit diesen Menschen verbringen. Und es wurde eine sehr intensive Freundschaft zwischen uns beiden damals.
Ihr kanntet euch aus der Schule? War das?
Wir haben uns auf einer Hausparty kennengelernt. Die ich eigentlich prellen wollte, so in dem Jargon.
House Destruction Party.
Genau, ich wollte da alles nehmen und einen harten machen und wieder rausgehen. Und dann stand sie da und ich habe gar nichts gemacht und wollte einfach nur mit ihr reden. Und ich habe es verpasst, die Nummer zu wechseln mit ihr und habe sie glücklicherweise ein paar Wochen später wieder auf einer Hausparty gesehen und es da geschafft, die Nummer zu bekommen. Und daraus ist eine feste Freundschaft entstanden. Nur irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Gefühle entwickle und es mehr war bei mir. Und habe dann in einem Liebesbrief das alles auch gestanden. Und 3 Tage, nachdem ich den Liebesbrief abgegeben hatte, war Hannah tot. Und sie hat mir aber damals dieses Gefühl gegeben, der Menschlichkeit, der Reinheit, der des Nichtbewertens. Und hat mir einfach so eine Kraft verliehen, dass ich eine Stärke entwickelt hatte. Ich kam von 5,0 auf der Hauptschule und Sozialverhalten alle 6. Und war dann ein halbes Jahr später mit Hannas Hilfe auf 1,8 Noten und Sozialverhalten auf 1. Mir ging es gut und ich brauchte nicht mehr dieser Assi zu sein. Ich hatte jetzt eine normale Welt kennengelernt, die sie mir geschenkt hat. Und das ist letztendlich der erste Punkt der Wende, auch wenn er dann nicht geholfen hat in dem Moment. Weil ich wurde damals als Tatverdächtiger behandelt. Ich konnte keine Gefühle mehr zulassen. Ich konnte das Thema nicht bearbeiten. Ich bin einfach nur in das Verdrängen gegangen, ins Betäuben reingegangen. Hab sehr hart konsumiert nach der ganzen Geschichte, bin einfach gefallen, hab härtere Straftaten gemacht und bin am Ende dann mit 17 in einer Verfolgungsjagd geendet, die sehr heftig war, wo ich durch eine Straßensperre der Polizei gefahren bin, wo hätte alles passieren können. Ja, und dann hat mein damaliger bester Kumpel mich verraten, das ging ein paar Tage später in Urhaft. Und da, ja, hatte ich immer noch nicht das Bedürfnis, mich zu verändern, weil da war ich jetzt angekommen unter Verbrechern in die beste Schule. Das war eigentlich nur eine Bestätigung meines ganzen Lebenswegs. Und ich habe aber dann, ja, durch die Kraft der Mutter, die immer noch geliebt hat und immer noch gekämpft hat im Hintergrund, eine Chance bekommen, in eine Art Bootcamp zu kommen. Und dieses Bootcamp war ausgestattet nicht nur mit Sozialpädagogen und Erziehern, sondern mit Menschen aus dem Leben, die selber Drogenerfahrungen hatten, die selber im Gefängnis waren. Und
darf ich fragen, wo das war? War das hier, also ich habe sowas mal gelesen, sowas gibt es im Ausland?
Das ist das einzige derartige in Deutschland, das ist im Sauerland.
Im Sauerland gibt es das.
Genau, und das hat mir geholfen, weil ich verstanden wurde, nicht bewertet wurde. Ich konnte Stück für Stück, weil ich auch nicht mehr betäubt war, an meine Gefühle rankommen. Ich konnte neue Erfahrungswerte in mein Leben lassen und wollte wachsen. Und meine Schwester hat mir die Kraft gegeben, weil sie mir das Gefühl gegeben hatte, wie Hannah damals. Ich liebe dich, ich brauche dich und ich bewerte das nicht, was du getan hast, sondern komm einfach jetzt zurück ins Leben. Und wir haben uns ein gegenseitiges Versprechen gemacht und das hat mir damals sehr geholfen, diese harte Einrichtung zu durchstehen und meine Gedanken in die richtige Richtung zu bringen.
Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz tiefe, berührende Geschichte. Und es klingt so einfach, dass du dann sagst, da war jemand, der hat mich gesehen, der hat plötzlich was in mir erkannt, was andere nicht gesehen haben. Andere haben dann immer nur meine Taten bewertet und wollten halt, dass ich mich gesellschaftlich konform verhalte.
Genau, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht und genauso einfach fühlt sich meine Arbeit heute an.
Da erübrigt sich fast die Frage zu fragen, wie bist du drauf gekommen, das jetzt ein Jugendcoaching selber aufzubauen und da in die selber sozusagen jetzt für dich ins Doing zu kommen und eben zu wissen, was die Jugendlichen brauchen, weil du weißt, was du damals gebraucht hast. Aber du konntest es eben auch nicht formulieren. Du konntest auch nicht hingehen und sagen, im Grunde brauche ich nur mal jemanden, der mir mal wirklich zuhört.
Genau, und das können die Jugendlichen, die beim ersten Mal zu mir kommen, meistens auch nicht. Aber dadurch, dass ich so offen bin und einfach auch meine Gefühlswelt offenbare, können die ganzen jungen Menschen sich orientieren und identifizieren mit dem Gefühl und öffnen sich auch. Weil ich habe schon alles auf den Tisch gelegt und alles, was sie mir jetzt auf den Tisch legen, kann jetzt gar nicht mehr schlimm sein. Das ist einfach normal.
Die Jugendlichen, jetzt kommen wir mal zu deinem Jugendcoaching. Also, und dann hast du gesagt, ich mache da wirklich einen Beruf für mich draus. Hast dann auch eine Ausbildung gemacht, weil in Deutschland ohne Scheine, Zertifikate, Stempel wird es nicht gehen. Das heißt, du hast dann welche Ausbildung gemacht?
Ich habe eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Sozialassistenten gemacht. Es war ein sehr schwerer und harter Weg für mich, weil ich die Schulbildung halt komplett auf der Strecke verloren hatte. Ich war nur in der 5. Klasse, ein wenig noch Schüler, sonst nicht mehr, außer in der Zeit, wo Hannah da war. Und das habe ich mir dann über diesen Weg ermöglicht, mit Jugendlichen arbeiten zu können.
Genau. Und wie funktioniert das jetzt? Wie kommst du an die Jugendlichen? Weil du gehst ja jetzt nicht in die Hotspots und klopfst ihn auf die Schulter und sagst, ich glaube, du brauchst mal Hilfe, sondern wie
also es
kommt
ist
ihr
sehr
zueinander?
Oft von den Eltern, die mich dann wahrnehmen und einfach spüren, dass ihr Kind leidet und Hilfe braucht, aber durch die üblichen Hilfemaßnahmen in unserem System nicht weiterkommen. Es sind teilweise aber auch die Jugendlichen selber, die untereinander sprechen und einfach sagen, geh doch auch mal zum Simon, das hat mir geholfen. Ganz viel kommt über die Schulen, weil ich präventive Arbeit dort in den Klassen anbiete und die dann einfach ein Gefühl für die Arbeit bekommen auch am Ende und sich dann freiwillig auch melden. Teilweise aber auch über den Amtsweg, über die Jugendämtern. Wir haben auch eine Leistungsvereinbarung mit dem Innenministerium über Kurve kriegen. Und ja, es gibt eigentlich ganz viele Wege, zu uns zu kommen.
Wie willst du das noch weiter ausbauen? Also was ist jetzt so das Ziel? Weil im Moment arbeitest du allein oder hast du da ein Team oder Angestellte? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Meine Schwester ist eng verwurzelt und macht die ganze Administration und Büro. Super. Und Buchhaltung. Wir sind dabei, gerade ein kleines Team aufzubauen, also einen weiteren Coach und eine weibliche Coachin. Und ja, versuchen da mehr zu bewegen, weil ich den Bedarf auch alleine nicht mehr deckeln kann.
Aber du suchst eben Räumlichkeiten oder hast Räumlichkeiten oder wie geht das? Die kommen dann zu dir tatsächlich?
Ja, das ist ambulantes System. Wir haben letztendlich so Treffen einmal die Woche in der Regel von 1 bis 2 Stunden und darauf bauen wir dann immer wieder auf. Und wir haben ja so einen alten Bauernhof, den wir bisher provisorisch genutzt haben. Und nach 3 Jahren Kampf mit dem Bauern Königswinter dürfen wir zumindest einen kleinen Teil der Scheune ausbauen, was jetzt nicht eigentlich unser Herzenswunsch war. Aber wir nehmen das, was wir dann bekommen dürfen und sind auch dafür dankbar, weiterzukommen.
Also das ist euer Betriebssitz sozusagen.
Genau.
Das ist sozusagen die Heimstatt.
Richtig. Mhm.
Aber du gehst auch, weil man muss ja mit dem Bus zu dir kommen. Die Jugendlichen kommen ja nicht mit dem Auto, sondern die müssen ja dann, das ist in Eisbach, ne?
Genau,
das ist richtig.
In Eisbach.
Genau, müssen ja dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und gehst du dann auch zwischendurch auch mal, sitzt du vielleicht im Jugendamt, weiß ich nicht, Siegburg oder irgendwo in irgendwelchen Räumlichkeiten, die dir dann zur Verfügung gestellt werden?
Genau, durch die ambulante Arbeit ist es letztendlich überall möglich, ob das jetzt im Außen ist, im Innen ist, in der Stadt ist, in einem Café ist, da ist alles flexibel und möglich.
Mhm. Okay. Okay. Ja, nochmal so in die Zukunft, wo siehst du oder was glaubst du? Also man könnte ja jetzt meinen, auch hier in Königswinter sind ja viele Jugendliche eigentlich gut behütet. Man denkt, es ist so eine schöne, beschauliche Kleinstadt und da sind ja die Jugendlichen eigentlich gut aufgehoben. Nette Einfamilienhäuser hier im Bergbereich, Talbereich gibt es auch schöne Ecken. So, also merkst du, dass das so zunimmt, dass Jugendliche mehr so die Orientierung verlieren oder auch die Sinnsuche stärker wird? Was beobachtest du da?
Es ist schon stärker geworden, weil man nicht mehr so in den eigenen inneren Austausch geht. Man lenkt sich mehr ab, wie es früher war, würde ich sagen. Also auch gerade Social Media, das Handy. Man vergleicht sich mehr wie früher. Man hat mehr Schnelllebigkeit in ganz vielen Themen drin. Und der Zugang zu den eigenen Gefühlen ist verblendet bei ganz vielen jungen Menschen.
Also diese Eigenwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung.
Genau.
Zwischen dem, was sie dann im Handy sehen, wie andere, was andere für ein cooles Leben haben oder was sie gerade cooles machen und dem, was sie dann selber in ihrem, Anführungszeichen, durchschnittlichen Leben
so
erleben.
Richtig. Mhm. Und da fließt so viel ein und das System hat sich aber halt nicht verändert. Und eigentlich müsste das System mitwachsen. Und das fühlt sich bei mir nicht so an, tatsächlich.
Dass sich das System verändert, also dass
genau.
Du den Eindruck hast, dass die Gesellschaft darauf reagiert.
Genau.
Das was müssten wir tun jetzt hier als Kommune? Was denkst du, also du hast beschrieben und sagst, man spricht mit denjenigen und man gibt ihnen nicht nur den Eindruck, sondern man schaut sich eben den Menschen an, aber das wird ja am Ende nicht reichen. Also irgendwo geht es ja dann auch hin, dass man sagt, wir arbeiten jetzt daran, eine Perspektive für dich aufzubauen. Wie kannst du wieder in der Schule klarkommen? Mhm. Wie kannst du wieder klarkommen, ohne jetzt diese Challenges zu machen mit Saufen, Rauchen, Klauen? Mhm. Solche Dinge. Also was denkst du, was man noch bräuchte, um den Jugendlichen auch eine Perspektive zu geben?
Angebote, Angebote, Angebote.
Angebote heißt?
Auch unsere Arbeit ist damit verknüpft. Also wir versuchen neben dem Reden immer ein Thema zu finden, wo der junge Mensch Spaß hat, wo der junge Mensch durch Disziplin und durch Mut einfach wächst. Und das Ganze leite ich nicht nur an, sondern gehe diesen Weg auch mit. Ob das jetzt Sport ist, ob das Kochen ist, ob wir ein Gemüsebeet ins Leben rufen, Möbel bauen. Das sind alles Dinge, die die jungen Menschen dann vielleicht am Anfang erstmal widerwillig machen oder nicht so richtig
sagen, Bock hab keinen Bock drauf.
Genau. Aber dadurch, dass sie das machen und einfach in dem Hier und Jetzt sind, nicht im Außen und einfach spüren, was das für eine Kraft auch für sie bedeutet, beispielsweise nach dem Sport. Ich habe ein gutes Körpergefühl, ich merke, meine Muskeln sind angespannt. Am nächsten Tag bin ich erholter, weil ich besser geschlafen habe. Und dann sagt mein bester Freund noch, was mit deinem Bizeps passiert. Das macht was mit einem jungen Menschen.
Eine Selbstwirksamkeit.
Genau, und da gibt es immer ein Thema, das müssen wir nur finden. Und das tun wir, also ich zwinge keinen zu nichts, aber wir suchen nach etwas, was dem jungen Menschen dann auch gefällt. Und wenn man das jetzt überträgt an eine Kommune, finde ich, wenn man Angebote in dem Bereich macht für junge Menschen, einmal im Monat ist Thema XY und lass uns zusammen machen, ne? Und man geht über Social Media, macht Werbung. Ich glaube, dass man da ganz viele junge Menschen Stück für Stück, nicht von Anfang an, aber mobilisiert.
Diese Dinge, wenn du sagst, wir bauen jetzt mal ein Möbelstück zusammen oder wir machen dies oder das, da braucht man ja auch tatsächlich Platz für. Und ich höre auch so ein bisschen draus, es geht auch um Bewegung. Also Menschen überhaupt auch erstmal körperlich in Bewegung zu bekommen und zu sagen, das lüftet auch den Kopf und das lüftet die Gedanken. Das kennen wir ja alle. Ne? Nach so einem Spaziergang schon alleine denkt man, jetzt schaut man schon so ein bisschen anders drauf. Da ist eben schon die Frage, also wo machst du das dann? Wenn du dann sagst, jetzt wäre es aber irgendwie gut, wir zerlegen hier ein Fahrrad oder wir würden jetzt hier mal ein paar Möbel bauen, das muss ja dann auch irgendwo passieren können.
Genau, das können wir glücklicherweise bei uns auf dem Hof machen, da haben wir Platz genug. Und sonst gehen wir halt dorthin, wo wir die Möglichkeit haben. Und spazieren kann man hier im wunderschönen Siebengebirge ja ganz oft an ganz vielen Stellen. Und allein das ist wirklich ein Gamechanger, ne? Also auch mal ein Gespräch einfach im Spaziergang führen. Ne? Man geht um die Ecke und sieht auf einmal eine schöne Aussicht, dann kommt die Sonne durch die Bäume, dann zwitschern die Vögel, dann ist da auf einmal eine Schafsherde. Das macht was. Man ist in einem ganz anderen Gefühl. Und auch die Gespräche sind nicht so plakativ und immer auf dem Punkt, sondern man kann sich auch selber mal kurz wieder lüften und sieht einfach nur was Schönes oder sitzt da einfach nur. Und dann kommen wir zum Thema zurück. Und so läuft das beim Sport, so läuft das beim Möbelbauen, bei Gemüseanpflanzen. Wir haben dann ja immer einmal das Thema, was wir Stück für Stück nach vorne bringen, aber eben auch den schönen Moment im Hier und Jetzt, was gut tut. Und da muss es auch nicht der Sport sein. Es geht einfach nur darum, dass ein junger Mensch oder jeder Mensch einfach für sich ein Ventil findet.
Jetzt werde ich zum Ende hin doch ein bisschen politisch und frage dich, was können wir tatsächlich tun? Also ein Ort, den ich in Oberpleis immer sehe, weil ich da häufiger bin, das ist eben der Busbahnhof. Wir haben den auch auf der Agenda. Der Busbahnhof soll ja verändert werden, aber dafür braucht es eben auch noch Gebäude rundum, die wir jetzt sukzessive aufkaufen, um da eben eine Erweiterung auch zu machen. Also auf mich wirkt das, je nachdem, wie viel Uhr man da hingeht, alles super eng. Und da sind ganz, ganz viele Jugendliche und irgendwie ist das auch so ein Ort, wo ich so denke, okay, ist es nicht so ein netter Busbahnhof, wo man einfach mal sagt, das ist irgendwie cool und dieser Kiosk in der Mitte, der ist irgendwie auch, weiß ich nicht, ist der überhaupt noch im Betrieb oder ist da noch jemand, also das ist alles ungastlich, so fällt es mir jetzt eigentlich ein zu sagen.
Ja, absolut, also man kann sich da eigentlich nicht wohlfühlen und das ist ja auch sehr entscheidend, also in einem dreckigen Ort, in einem verlassenen Ort habe ich kein Problem, auf die Straße zu rotzen und meine Flasche Bier auf den Boden zu schmeißen.
Genau, das ist dieses Ecke-ab-Prinzip, ne? Wenn da schon was liegt, dann schmeiße ich noch was dazu.
Genau, aber wäre schön, wäre dieser Zugang ein ganz anderer schon. Aber ich glaube, generell ist in Oberpleis in meiner Meinung zu wenig Angebot für die jungen Menschen. Also ich denke allein an die Outdoor-Fitnessgeräte, die einfach mal an einen guten Ort hinzustellen. Vielleicht am ersten Tag werden die Jugendlichen da auch noch rauchen und chillen. Aber am zweiten Tag probiert der Erste mal eine Klimmzugstange aus, der andere irgendwie die Dipstange. Und dann wird es ganz schnell, dass man vielleicht einen Zugang zu dem Sport findet und merkt, wow, das gibt mir ja was.
Also Outdoor-Fitnessgeräte sind fest installiert. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die sind fest installiert. Die sind so robust, dass man die auch nicht kaputt kriegt. Sei denn, man nimmt die Flex mit, aber ich glaube, das machen die wenigsten Jugendlichen. Und dann kann man einfach loslegen. Und man kann ganz viele Übungen für sich kennenlernen. Und untereinander wird es eine Dynamik entstehen, Stück für Stück, wenn man dieses Angebot einfach ermöglicht. Und da reden wir von 10, vielleicht 15.000 Euro.
Ja, da hast du uns ja schön was mit auf den Weg gegeben. Wir schreiben gerade das Wahlprogramm und ich denke, das findet schon seinen Zugang da rein. Also, schöne Anregung.
Das ist schön.
Vielen Dank, Simon Watter, Gründer des Simon Watter Jugendcoaching. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Danke auch.
Über Simon Watters Leben und seine Arbeit heute entsteht gerade eine Dokumentation. Sie wird realisiert von dem jungen Regisseur Mika Wegner mit freundlicher Unterstützung der Kölner Produktionsfirma Eitel Sonnenschein, die das Equipment stellt. Am 13. Dezember ist in der Aula Oberpleis Premiere. Also ich werde da hingehen. Ich habe mir das schon fest notiert. Und das war's. Folge 11 aus dem Kiosk Königswinter. Am Karsamstag sind wieder viele von uns in den Straßen von Königswinter unterwegs, haben ein offenes Ohr und ein paar Ostereier dabei. Und na klar, wir machen auch Pause, aber die wird dieses Jahr kürzer ausfallen als sonst, denn wir arbeiten am Wahlprogramm. Und wir freuen uns, wenn Sie in 14 Tagen wieder mit dabei sind. Frohe Ostern!